기온다.
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 기온다. Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und guten Tag zum Onda-Info 354. In Mexiko hat es allen Anschein nach erneut ein Massaker von staatlichen sogenannten Sicherheitskräften gegeben, diesmal verübt von der Bundespolizei, die doch eigentlich gerne vom geplanten Polizeiabkommen mit Deutschland profitieren möchte. Ihr hört dazu eine Nachricht, genauso wie zum Thema Folter in Mexiko. Das US-Gefängnis in Guantanamo existiert immer noch, aber einige Insassen sind tatsächlich freigelassen worden. Drei von ihnen leben inzwischen in Uruguay. Dort fordern sie nun finanzielle Unterstützung, und zwar von den USA. Und in Chile ist es bei einem Punkkonzert zu einem tragischen Zwischenfall gekommen, bei dem vier Menschen starben. All das hört ihr in unseren Nachrichten. Nach so vielen News haben wir dann noch die Ankündigung zum zentralamerikanischen Menschenrechtsfilmfestival, das Ende April in Berlin läuft. Eigentlich hätte es wie immer in Guatemala stattfinden sollen, doch diesmal ist es ins Exil gegangen, zunächst nach Berlin, dann nach Costa Rica und Argentinien. Der Veranstalter des Festivals, Uli Stelzner, erklärt uns die Gründe für dieses Exil und stellt einige der Filme vor. Viel Spaß beim Hören wünschen wir vom Onda Info.
I'm only 10 years old, dressed up like a punk. Cause my daddy told me so, dressed up like a punk. Daddy is a pusher. Daddy is my pimp. Daddy is my pusher. Daddy is my pimp.
Die deutsche Regierung wird nicht müde zu behaupten, dass die mexikanische Bundespolizei ein wichtiger Garant für die Sicherheit in dem lateinamerikanischen Land sei. Im Gegensatz zu lokalen Polizeieinheiten, die für Korruption und die Missachtung der Menschenrechte berüchtigt sind, könne man den Bundespolizisten derartige Vergehen nicht vorwerfen. Damit begründet die Bundesregierung Verhandlungen zu einem Polizeiabkommen mit Mexiko. Dieses soll die Rolle der Föderales stärken und somit einen Beitrag im Kampf gegen Korruption und zur Wahrung der Menschenrechte leisten. Allerdings wird dieses makellose Bild der Föderales nun ein weiteres Mal erschüttert. Anfang Januar sollen Angehörige der mexikanischen Bundespolizei in Apatzingan 16 Demonstranten regelrecht hingerichtet haben. In der im westlichen Bundesstaat Michoacán gelegenen Stadt protestierten Unterstützer gegen die Auflösung der Bürgerwehren, welche sich vor 2 Jahren gegen die dortige Drogenmafia formiert hatten. Bei dem Versuch, die Demonstration aufzulösen, eröffneten Bundespolizisten das Feuer auf die Demonstranten.
Prácticamente todas las personas fallecidas pudieron haber sido ultimadas por sus propios compañeros, esto es por un tema de fuego cruzado.
Alfredo Castillo, zur Zeit der Vorfälle Bevollmächtigter der mexikanischen Zentralregierung für Sicherheit in Michoacán, behauptete wenige Tage später vor der Presse, die Getöteten seien ins Kreuzfeuer verfeindeter Bürgerwehren geraten. Diese Version des Tathergangs wurde jetzt widerlegt. Den Recherchen der Journalistin Laura Castellanos zufolge haben die Bundespolizisten gezielt auf die Protestierenden geschossen. Tötet sie wie Hunde, sollen die Beamten dabei gerufen haben.
Al grito de maten a esos perros, comienzan a disparar.
a matarnos.
Aufgrund der unter anderem auf dem Nachrichtenportal Aristegui Noticias veröffentlichten Reportage sollen die Untersuchungen der Vorfälle in Apatzingan nun erneut aufgenommen werden. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Vorwürfe schwerster Menschenrechtsverletzungen gegen die der mexikanischen Zentralregierung unterstehenden Sicherheitskräfte erhoben werden. Ende Juni letzten Jahres wurden in Tlatlaya im Bundesstaat Mexiko mehr als 20 Jugendliche von Angehörigen der mexikanischen Armee exekutiert. Angeblich seien die mutmaßlichen Bandenmitglieder bei einem Feuergefecht mit den Soldaten getötet worden, nachdem sie deren Konvoi angegriffen hatten. Auch in diesem Fall versuchten die mexikanischen Ermittlungsbehörden, den wahren Tathergang zu vertuschen. Erst ein im Nachrichtenmagazin Esquire Latinoamerica veröffentlichtes Interview mit einer Tatzeugin brachte zutage, dass die meisten der Getöteten durch gezielte Schüsse aus nächster Nähe hingerichtet wurden. Wenn es darum geht, im Ausland ein makelloses Bild abzugeben, wird Mexiko zum Weltmeister im Verschleiern der wahren Zustände im Land und im Erfinden falscher Tatsachen. Wie lange kann die Bundesregierung dies angesichts von Vorfällen wie in Tlatlaya und Apatzingan noch ignorieren?
Seit Dezember 2014 haben in Uruguay 6 ehemalige Guantanamo-Häftlinge politisches Asyl. Omar al-Ali, Ali Shaban und Abduldin Mohamed sind 3 der ehemaligen Guantanamo-Häftlinge aus Syrien und Tunesien. Sie begannen diese Woche mit einer Mahnwache vor der US-amerikanischen Botschaft in Montevideo. Ihre Forderung: finanzielle Unterstützung. Finanziert wurde ihr Aufenthalt bisher von unterschiedlichen Seiten. Das uruguayische Innenministerium bezahlte die Hotelrechnungen. Die Gewerkschaft PCNT übernahm für mehrere Monate den Unterhalt. Es braucht jedoch eine langfristigere Lösung, bis sich die ehemaligen Häftlinge integrieren können. So bräuchten sie zum Beispiel Zeit, um die Sprache zu lernen. Nur einer von ihnen spricht Spanisch, erklärten sie der Tageszeitung La Diaria. Außerdem wollten sie ihre Familie nachholen und über eigenen Wohnraum verfügen. Sie wollen dazu ein Gespräch mit einem US-Botschafter. Sie fordern finanzielle Unterstützung von dem Staat, der sie 13 Jahre lang ohne Anklage in Guantanamo gefangen gehalten hat. Bisher gab es aus der Botschaft keine Reaktion.
Vier Tote bei Punkkonzert in Chile. Die britische Anarcho-Band Doom existiert seit 1987 und ist in der Crust-Punk-Szene international bekannt, nicht zuletzt durch ihren Song Police Bastard. Am 16. April spielten sie zum ersten Mal in Chile, in der Hauptstadt Santiago. Doch bereits kurz nach Beginn ihres Auftritts stürmten Dutzende Menschen den Club Santa Filomena im Zentrum. Die Folge? Ein Gitter gab nach, viele Menschen stürzten und begruben andere unter sich. Bei dem Unglück starben 4 junge Männer zwischen 17 und 25 Jahren. Mindestens 4 weitere wurden lebensgefährlich verletzt. Nach dem Unglück wurde das Konzert abgebrochen und 200 Menschen aus dem Saal evakuiert, der Clubmanager festgenommen und der Laden vorübergehend geschlossen. Die Bandmitglieder wurden in ein Hotel gebracht. Erst dort erfuhren sie von dem Ausmaß der Katastrophe. Erste Meldungen, wonach das Konzert überfüllt gewesen sein soll, scheinen sich nicht bestätigt zu haben. Eine Überlebende hat berichtet, dass der Club bereits mehrfach von Leuten gestürmt worden war, die so den Eintritt sparen wollten, der diesmal bei umgerechnet 22 Euro lag. Doom gaben anschließend eine Erklärung ab. Darin zeigten sie sich schockiert von den Ereignissen und bezeichneten die Leute, die das Konzert gestürmt hatten, als Idioten und Feinde des Punk. Doom sprachen ihr Beileid für die Angehörigen und Freunde der Opfer aus und kündigten an, bald ein Benefizkonzert für die Opfer spielen zu wollen.
In seinem im März vorgelegten Bericht stellt der UNO-Sonderberichterstatter für Folter, Juan Méndez, fest, dass in Mexiko Folter und Misshandlung in der Haft allgemein üblich sind und in der Regel straffrei bleiben. Juan Méndez betont weiter, dass es dabei keinen Unterschied gibt zwischen lokalen Polizeieinheiten, Sicherheitskräften der Bundesstaaten oder den der Zentralregierung unterstehenden Bundespolizisten. Auch das Militär greift auf Folter zurück, um Informationen von Festgenommenen zu erhalten. Der argentinische Jurist bestätigt damit, was mexikanische Menschenrechtsaktivisten seit langem beklagen. Mexiko durchlebt derzeit eine schwere humanitäre Krise. Laura Melchor ist Psychologin. Sie arbeitet für die Menschenrechtsorganisation Código de Ache, welche im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca Folteropfer betreut.
Somos una organización de la sociedad civil que nacemos en el 2011 como figura legal y nuestra labor es la defensa de los derechos humanos.
Laura Melchor beschreibt die Situation wie folgt. Wichtiger Teil der Arbeit von Organisationen wie Código de Ache ist es, Fälle mutmaßlicher Folter aufzudecken. Sie betreuen die Folteropfer, vertreten diese im Kampf um Gerechtigkeit und setzen sich für die Bestrafung der Täter ein. Und sie gehen noch einen Schritt weiter. Während die mexikanische Regierung Juan Méndez wegen seines Berichtes angreift und ihm Amtsmissbrauch vorwirft, übernehmen Menschenrechtsorganisationen die von Méndez geforderten staatlichen Aufgaben im Kampf gegen die Folter. Dazu zählt auch das Angebot von Fortbildungen für Behördenmitarbeiter. Denn Folter ist nicht nur gängige Praxis in Mexiko und wird von vielen Menschen als normal angesehen. Oftmals wissen die mit der Untersuchung von Folterfällen betrauten Beamten nicht, wie sie diese zu bearbeiten haben. Zwischen September und Dezember 2014 bot Código de Ache einen Lehrgang mit dem Namen Kampf gegen Folter, die Anwendung des Istanbul-Protokolls an. Teilnehmer waren sowohl Mitarbeiter von Partnerorganisationen auf dem Gebiet der Menschenrechtsverteidigung als auch Beamte der Staatsanwaltschaft und der staatlichen Menschenrechtskommission. Mexiko war nicht nur unter den ersten Staaten, welche die Mitte der 80er Jahre verabschiedete UNO-Konvention gegen Folter ratifiziert haben. Mexiko hat auch Gesetze erlassen, diese Konvention umzusetzen. Dazu zählt neben dem Verbot von Folter und der Strafverfolgung der Täter die umfassende Untersuchung aller auftretenden Folterfälle. Ein wichtiges Hilfsmittel dafür ist das Istanbul-Protokoll. Es ist der Standard der Vereinten Nationen für die Untersuchung von Fällen mutmaßlicher Folter. Mit dem Lehrgang wollte Código de Ache allerdings nicht nur den mit der Untersuchung von Folterfällen betrauten Beamten die für ihre Arbeit wichtigen Werkzeuge in die Hand geben. Es ging auch darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Folter ein Verbrechen ist. Auch wenn die Fortbildung bei allen Teilnehmern das Bewusstsein geschaffen hat, dass Folter Unrecht ist und bekämpft werden muss, war dies nur ein erster Schritt in Richtung der Abschaffung dieser unmenschlichen Praxis. Doch kann es allein Aufgabe zivilgesellschaftlicher Organisationen wie Código de Ache sein, die Menschen in Mexiko vor Übergriffen von Beamten zu schützen? UNO-Sonderberichterstatter Juan Méndez jedenfalls fordert in seinem Bericht den mexikanischen Staat zu umgehenden Reformen des Justizapparates auf. Dieser müsse auf den Stand internationaler Standards gebracht werden, um Folter und Misshandlung effektiver vorzubeugen, sie zu verhindern und die Täter zu bestrafen.
Seit 2010 gibt es das internationale Menschenrechtsfilmfestival Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit in Guatemala Stadt. Das Festival fördert historische Erinnerung, freie Meinungsäußerung und kritisches Bewusstsein. Mit seinen 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in 5 Jahren ist es das größte Filmfestival Zentralamerikas. Dieses Jahr allerdings wird es ins Exil gehen. Zunächst nach Berlin und dann in verschiedene lateinamerikanische Länder. Was waren die Gründe dafür? Darüber haben wir mit Uli Stelzner gesprochen. Er ist Filmemacher und seit 5 Jahren Veranstalter von Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit. Und natürlich wollen wir von ihm auch wissen, was für Filme es auf dem diesjährigen Festival zu sehen gibt.
Warum ist dieses Festival ins Exil gegangen?
Es hat bei der letzten Ausgabe in Guatemala 2014, also bei der 5. Ausgabe, hat die Selbstzensur und dermaßen das Ausmaß angenommen, dass das Festival in Guatemala eigentlich nicht mehr tragbar ist und deswegen, um ein kulturpolitisches Signal nach Guatemala zu senden und international das bekannt zu machen, haben wir uns beschlossen, das ganze Jahr das Festival außerhalb von Guatemala zu präsentieren.
Wie ist die Situation der Menschenrechte momentan in Guatemala? Dieses Jahr sind ja Wahlen auch. Wie stellt sich das dar?
Es hat seit dem Völkermordprozess gegen Rios Montt vor 1,5-2 Jahren eine starke Kampagne gegen Menschenrechtsaktivisten gegeben in den Medien, aber auch physisch sind mehrere Journalisten auch umgebracht worden in den letzten Monaten. Das heißt, die Situation der freien Meinungsäußerung ist also sehr schlecht geworden und dementsprechend hat es auch uns getroffen, weil wir doch auch ein sehr großes Festival geworden sind und auch großen politischen Einfluss gewonnen haben in den letzten Jahren. Insofern ist die Menschenrechtslage im Moment sehr kritisch. Das betrifft, wie gesagt, nicht nur Journalisten, sondern auch Aktivisten der sozialen Bewegungen hauptsächlich.
Was heißt denn das? Kannst du es beschreiben, wie die Situation dann da konkret ist, wenn man als Menschenrechtsaktivist unterwegs ist und sein Gesicht in der Öffentlichkeit auftaucht, sein Name oder ihr Name?
Naja, es ist ein bisschen schwer einzuschätzen. Die Repression ist auch insgesamt in den letzten Jahren nicht so direkt, sondern eher auch subtiler geworden. Also es finden Morde statt, deren Verantwortung sehr schlecht festzustellen ist. Man muss dazu wissen, dass die derzeitige Regierung eigentlich auch faktisch aus dem Militär kommt. Also der jetzige Präsident war ehemaliger Geheimdienstchef der Armee. Insofern hat es immer wieder Morde gegeben, die natürlich nicht aufgeklärt worden sind, wie alle anderen oder 98% aller Gewalttaten auch in Guatemala. Insofern ist es schwer einzuschätzen und diese Entscheidung muss man dann wirklich den betroffenen Leuten überlassen. Also in dem Fall von dem einen Film Crime Hunters, der auch in Berlin zu sehen sein wird, sind in dem Film Szenen zu sehen, wie zwei Menschenrechtsaktivisten für das Filmteam quasi Zeugen befragen und tauchen auch als Bild in dem Film eben auf. Und die Reaktion kam umgehend, dass sie gesagt haben, dass der Film nicht laufen konnte. Und das hat damit zu tun, dass eben in diesem Film Organisationen der organisierten politischen Kriminalität benannt werden, die zu allem fähig sind. Und das wissen die Menschenrechtsaktivisten wahrscheinlich besser als wir.
Ist das eines der größten Probleme, die Straflosigkeit in Guatemala?
Also die Schwierigkeiten sind natürlich vielschichtig, aber die Straflosigkeit ist wirklich eines der größten Probleme. Ich habe es gerade schon erwähnt, 98% der Gewalttaten werden nicht aufgeklärt. Viele werden auch überhaupt gar nicht zur Anzeige gebracht, weil die Menschen eben auch kein Vertrauen in die Justiz oder in die Polizei haben. Das hat sich in den letzten Jahren verbessert, als die Claudia Passipas, die Staatsanwältin, die hat das wirklich mit einer relativ effizienten Arbeit, hat die Aufklärungsrate erhöht. Trotzdem ist sie halt auch dann abgesetzt worden vor Ablauf ihrer Legislaturperiode und seitdem hat es sich auch wieder verschlechtert.
Auf dem Filmfestival werden jetzt Filme gezeigt aus Guatemala, aber auch international. Ich glaube hauptsächlich Dokumentarfilme. Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, was sind so die Highlights, was sind so die wichtigsten Themen?
Die Themen sind sehr, sehr breit gefasst. Es sind natürlich die Filme zu sehen, die wir nicht zeigen konnten und die sind auch sehr unterschiedlich. B-Boy for Life zum Beispiel ist ein Porträt von drei jungen Breakdancern, deren Realität in dem Film sehr schön aufgezeigt wird.
Ah, pues a mí me gustaría ver de que ya no hubiera tanta violencia. En sí, en realidad aquí en Guatemala es un país muy violento. Queremos paz en Guatemala.
Diese Grenze oder auch diese, da wo Kultur und Politik oder auch Gewalt aufeinandertreffen. Es gibt eine sehr kreative Kunstszene im Allgemeinen in Guatemala, da gehören die Breakdancer dazu. Und die haben es eben ganz schwer, die bewegen sich immer irgendwo zwischen Leben und Tod, weil sie eben in ihren Nachbarschaftsvierteln Kunst gegen Gewalt setzen. Das ist also auf alle Fälle ein sehr interessanter Film. Dann gibt es einen Film über die ehemalige Staatsanwältin, die ich eben erwähnt habe. Das ist auch, alles sind sowieso Deutschland-Premieren, aber das ist erst das dritte Mal, dass der Film zur Aufführung kommt. Da kann man auch sehr schön die gegenwärtige Situation von Guatemala betrachten, eben auch die Straflosigkeit, mit der das Land zu kämpfen hat.
Le informamos oportunamente de la designación como fiscal general del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz.
Mi compromiso como fiscal general es cambiar la situación actual. Si no cambia acá, como ha ocurrido en otros lados, van a haber consecuencias.
Empezando otras cosas, ¿qué le parece? El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron una organización que durante nueve meses, lavó más de 10 millones de dólares.
Finalmente se empieza a ver, digamos, desde el Ministerio Público la persecución penal de los corruptos.
Dann gibt es einen sehr interessanten Film, das sind 7 Kurzfilme, die erst vor kurzem veröffentlicht worden sind. Das sind 7 Regisseure aus Guatemala, die alle zum gleichen Thema, nämlich die Situation der Menschenrechte, einen kurzen Film gemacht haben, sehr unterschiedlich in ihrer Machart auch und von den Themen her. Ein Film aus El Salvador, wo es um einen Kriminalisten geht, wo auch die Thematik der Gewalt am Beispiel von den Mara-Banden aufgezeigt wird. Es gibt einen Film aus Mexiko, da geht es natürlich auch um freie Meinungsäußerungen, die Situation der Journalisten derzeit. Dann eben, wie gesagt, diese zensierten Filme, das sind eben Crime Hunters und La Propuesta Impuesta, da geht es um die Schülerbewegung in Guatemala. Crime Hunt ist eine Handvoll Schweizer Rechtsanwälte, die eben Menschenrechtsverbrecher aus den südlichen Ländern verfolgen, die in der Schweiz Unterschlupf gefunden haben. Und darunter fällt eben auch Guatemala. Da geht es um ein Massaker in einem Gefängnis vor 3 Jahren. Und dann haben wir noch einen Film, das ist der Eröffnungsfilm. Da geht es ums Kino in Mittelamerika, speziell in Guatemala allgemein. Da geht es auch um unser Festival, einige Szenen zu sehen. Insofern ist es sicherlich ein einmaliger Einblick in das zentralamerikanische Filmschaffen. Denn diese Filme, die kommen selten bis gar nicht nach Europa, weil sie sich eben auf dem Markt hier nicht behaupten können.
Und wenn ihr jetzt dieses Jahr ausweichen müsst nach Berlin, Argentinien und Costa Rica, Wie ist denn jetzt die Resonanz? A und B, hofft ihr, dass ihr nächstes Jahr wieder in Guatemala euer Filmfestival machen könnt?
Also es war jetzt für Guatemala schon eine derbe Nachricht, dass dieses Jahr in Guatemala nicht stattfinden soll. Es ist natürlich immer ein Abwägen. Das ist bei jedem Boykott, muss man sich überlegen, wen es trifft. In dem Fall trifft es natürlich das Publikum. Das war immer eines der kulturpolitischen Highlights in Guatemala. Das war ein fester Termin. Und das ist natürlich für die Leute zwar verständlich, aber ist natürlich schade. Aber wie gesagt, ein Vorteil davon ist wirklich, dass die Filme eben auch mal international zu sehen sind und nicht nur in Guatemala. Und wir hoffen eben, dass das auch nach Guatemala rüberschwappt, die Nachrichten. Das kann man jetzt schon beobachten. Also als ich letzte Woche in Guatemala war, war ich eingeladen in mehreren Fernsehstationen und Radiosendern. Es ist einfach ein Thema und insofern hoffen wir, dass wir da nächstes Jahr weitermachen können. Es wird auch einen Regierungswechsel geben. Insofern muss man einfach gucken, wie die Situation auch ist. Im Moment ist es schwer zu sagen, ob wir 2016 wieder antreten können oder nicht.
Das war ein Gespräch mit Uli Stelzner, dem Veranstalter des Menschenrechtsfilmfestivals Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit. Am Dienstag, den 28. April, geht's los. Bis zum 3. Mai heißt es dann im Movimento-Kino in Berlin-Kreuzberg: Kritisches Kino Zentralamerika. Menschenrechtsfilmfestival im Exil. Zahlreiche Gäste aus Guatemala und Europa kommen nach Berlin und versprechen spannende Debatten. Mehr Infos und das Festivalprogramm findet ihr auf der Seite cinememoriaverdadjusticia.com. Radio Onda geht natürlich auch zum Festival. In der nächsten Sendung hört ihr eine Besprechung der Filme, die wir gesehen haben.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de